Commander Amateur wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
Schönen guten Tag, liebe ZuhörerInnen, hier bei einem weiteren Budget-Deck auf Commander Amateur. Vorgestellt von mir, Matze, und auch meistens in erster Linie gebaut von mir, aber auch mit sehr, sehr, sehr viel Hilfe von den Leuten vom Podriders Discord. Hier wieder der große Shoutout. Dieses Mal kam hier echt einiges zusammen. Deswegen vielen, vielen lieben Dank an Briniel, Molinio und Waldemar. Den Link findet ihr in den Shownotes. Das heißt, wenn ihr ein bisschen mitbestimmen wollt, was als nächstes Budget-Deck vielleicht so gebaut wird oder welche Karten wir ins Deck schmeißen sollten, kommt gerne vorbei. Wir haben eine kleine Ecke da für uns selbst. Ansonsten ist der Podriders Discord auch ein toller Ort, um sich über, meistens sind es Horrorfilme oder True Crime oder sonstiges auszutauschen. Alles das, was in diesem famosen Podcast-Netzwerk noch so besprochen wird. Kommen wir aber zum Duke. Duke Alder Ravenguard war die heutige Aufgabe, darum ein Budget-Deck zu bauen. Duke Alder Ravenguard ist aus Battle for Baldur's Gate. 4 farblose, rot-weiß, 5-5, Human Noble Soldier. Und am Anfang des Combats in unserem Zug kriegt eine andere Kreatur unserer Wahl, die wir kontrollieren, bis zum Ende des Zuges Haste. Das ist schon mal gut. Und Myriade heißt es auf Deutsch, bis zum Ende des Zuges. Myriad ist eine Fähigkeit, die nicht häufig gedruckt wurde, die aber ziemlich cool ist, wie ich finde. Es besagt nämlich, wenn die Kreatur mit Myriade angreift, machen wir für jede Gegnerin ein Token der angreifenden Kreatur, die aber die anderen Gegner angreift. Das heißt, ich greife Lukas an und Johanna und Frieda sind aber noch frei. Dann mache ich eine Kopie der Kreatur mit Myriade, die Johanna und Frieda auch angreifen. Die Token werden am Ende des Kampfes ins Exil geschickt. Die verschwinden also einfach. Es gäbe jetzt 2 Ideen, wie man das Ganze bauen könnte. Entweder man schnappt sich eine ganze Menge an Kreaturen, die, wenn sie reinkommen, Token da lassen. Das wäre eine Möglichkeit. Oder aber wir arbeiten mit Value-ETBs. Das heißt, irgendwelche Enter-the-Battlefield-Effekte, die uns langsam aber stetig kleine Vorteile liefern. Ich bin mit der letzteren Variante gegangen, aber die Token-Variante ist wahrscheinlich genauso valide. Wir haben auch 1-2 Karten, die aus dieser Token-Richtung oder die mit dieser Token-Richtung wahrscheinlich deutlich besser synergien, aber wie das immer so ist. Für den Ramp haben wir jetzt neben den üblichen sehr vielen Mana-Rocks, denn 6 Mana-Commander und wir wollen möglichst schnell dahin kommen. Dementsprechend spielen wir, ich glaube, irgendwie 13 oder 14 Mana-Rocks und noch eben anderen Ramp dazu. Das ist es aber auch wichtig. Wir spielen so tolle Karten wie den Willy Goblin. 2 rote, 1-1. Wenn er ins Spielfeld kommt, machen wir einen Treasure Token. Die Idee dahinter ist, sollte er Myriad bekommen, kriegen wir noch 2 weitere. Easy. Wir spielen so eine Sachen wie den Loyal Warhound oder Core Cartographer. Sind relativ ähnlich. Warhound, ein farblos, ein weißes, 3-1. Vigilance, wenn er ins Spielfeld kommt, falls ein Spielerin, eine Gegnerin, mehr Länder als wir kontrollieren, durchsuchen wir unsere Bibliothek nach einer Ebene und bringen sie getappt ins Spiel. Core Cartographer ist tatsächlich nicht davon abhängig, was unsere Gegner kontrollieren und kann eine beliebige Ebene raussuchen und getappt ins Spiel bringen, kostet dafür aber auch 4 Mana. Und eine andere Karte, die ich in diesem Zusammenhang irgendwie spannend fand, war Cartographer's Hawk. Ein farblos, ein weißes Fliegen, 2-1. Wenn er einem Spieler Kampfschaden zufügt und diese Person mehr Länder kontrolliert als wir, kommt der Hawk zurück auf unsere Hand. Und wenn das passiert, dürfen wir nach einer Ebene suchen, sie getappt ins Spiel bringen und zurück auf die Bibliothek mischen. Der Hawk ist kein May-Effekt. Das ist so ein bisschen seltsam. Sondern er kommt auf jeden Fall auf die Hand zurück. Ob wir dann unsere Bibliothek durchsuchen, liegt natürlich bei uns, aber er kommt immer zurück. Das ist aber nicht so wichtig, wenn es einfach nur Token sind, weil die verschwinden eh. Deswegen finde ich den Hawk ja eigentlich eine ganz schöne Addition in dieses Deck. Und zu guter Letzt eine kleine Mini-Tech an Kreatur, die ich sehr, sehr cool finde, ist der Plundering Barbarian. 2 farblos, ein rotes, 2/2. Zwerg-Barbar, wenn ein Spielfeld kommt, können wir eins einzeln aussuchen. Entweder wir machen Treasure-Token, also genau relativ ähnlich wie der Willy Goblin, oder wir können ein Artefakt zerstören. Dadurch, dass wir mit sehr vielen Kreaturen arbeiten, mit ETB-Effekte, haben wir irgendwie ganz spannende Interaktionsmöglichkeiten. Eben wie zum Beispiel den Plundering Barbarian oder den Duergar Hedgemage. 2 farblos und ein hybrides Boros, also rot oder weiß. 2/2, wenn ein Spielfeld kommt und wir 2 oder mehr Mountains kontrollieren, können wir ein Artefakt zerstören. Und das gleiche mit 2 oder mehr Plains, dann dürfen wir ein Enchantment zerstören. Ich habe den mal in ein Jeskai Flicker Deck gespielt. Es kann sehr krass werden. Ihr müsst euch einfach nur vorstellen, wenn wir mit dem einmal angreifen und er Myriad hat, dann dürfen wir 2 Enchantments und 2 Artefakte im Idealfall zerstören. Das ist schon relativ krass. Flame Tankavu ist fantastisch. Blast from the Past. 3 farblos, rot, 4/2. Wenn ein Spiel verkommt, fügt er einer Kreatur unserer Wahl 4 Schadenspunkte zu. Klingt jetzt nicht allzu spannend, aber macht ordentlich was her. 4 Schaden ist eine Menge und kann mit sehr vielen Kreaturen aufräumen. Eine Kreatur, die ich jetzt eher aus der Token-Richtung genommen habe, aber sie passt trotzdem irgendwie ganz cool. 4 farblos, rot, weiß für den Foundry-Champion. 4/4, wenn ein Spielfeld kommt, fügt er eine Kreatur oder einem Spieler unserer Wahl Schaden in Höhe der Kreaturen zu, die wir kontrollieren. Und für ein rotes kriegt er +1/+0 bis zum Ende des Zuges und für ein weißes +0/+1. Dadurch, dass die Token meistens einfach disposable sind, das heißt, die können einfach da rumliegen, es sind immer mindestens 3 Schaden, wenn er mit Myriade angreift. Nee, es sind sogar 3 Schaden pro Kopie, also 6 Schaden, die irgendwie rumgeworfen werden, 2x3. Wenn wir natürlich noch mehr Kreaturen draußen haben, umso besser. Wenn ihr das Ganze in eine Token-Richtung drückt, ist das, glaube ich, eine der besten Karten, die man in dieses Deck schmeißen kann. Vor allen Dingen im Top-End mit 6 Mana. Und das fand ich einen ganz, ganz hervorragenden Vorschlag. Der ist wirklich klasse. ähnlich gut finde ich den Spite Bellows. Und zwar vor allen Dingen wegen des deutschen Namens Grollgröler. 5 farblos, rotes, 6/1 ist nicht die beste Statline. Aber wenn das Spielfeld verlässt, fügt er einer Kreatur 6 Schadenspunkte zu. Hey, ganz, ganz wichtig. Die Token von Myriad sterben nicht. Die werden ins Exil geschickt. Sie verlassen das Spielfeld. Deswegen ist Spite Bellows dann doch irgendwie super cool, weil egal, was passiert mit dem Viech, der Schaden wird auf jeden Fall geschossen. Und das wollen wir ja auf jeden Fall haben. Und was ich auch super cool finde, ist Coercive Recruiter. 4 farblos, ein rotes, 4/3. Wenn er oder ein anderer Pirat ins Spielfeld kommt, unter unserer Kontrolle, kriegen wir die Kontrolle über eine Kreatur unserer Wahl bis zum Ende des Zuges. Die wird enttappt und sie bekommt Haste und ist ein Pirat bis zum Ende des Zuges, mit zusätzlich zu den anderen Typen. Dadurch, dass sich die alle sehen, kriegen wir die Kontrolle, wenn ich mich nicht täusche, über 2, 4, 6 Kreaturen, sollte der Recruiter einmal nur angreifen. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, dafür müssen wir aber angegriffen haben, das heißt, dafür können wir die Kreaturen nicht mehr nutzen. Was machen wir denn damit? Nun ja, wir benutzen die Token, die durch Myriade erstellt werden, auch noch in anderen Formen. Dafür haben wir die bekanntesten Boros-Sec-Outlets hier drin. Goblin Bombardment, ein farblos, ein rotes, schießt einen Schaden, wenn wir eine Kreatur opfern. Fanatical Devotion, 2 farblos, ein weißes, opfern eine Kreatur, regeneriere eine Kreatur. Martyr's Course, 2 farblos, ein weißes, opfere eine Kreatur, verhindere allen Schaden, der einer Kreatur oder einem Spieler unserer Wahl zugefügt wird. Gerade die letzteren beiden werden normalerweise immer nur genutzt als freie Sacrifice-Outlets. In diesem Deck sind sie aber enorm, enorm wichtig. Denn wir müssen angreifen, damit der Duke sein Ding machen kann. Dementsprechend ist es wichtig, dass die Kreaturen, die angreifen, wie ein Spite Bellows, der nur einen Einzelnen hat, in irgendeiner Form geschützt sind. Und da helfen Fanatical Devotion und Martyrs Course enorm. Wir haben jetzt noch ein paar weitere Karten, die so ein bisschen als Hilfestellung, als Protection dienen. Wir spielen Holy Day, was alles Kampf gegen Kampfschaden verhindert. Wir spielen Make a Stand oder Unbreakable Formation, die Indestructible geben. Und wir spielen auch Lazael's Acrobatics, eine Art Flicker-Karte aus Battle for Baldur's Gate. Mit Flicker hätte man wahrscheinlich sowieso noch mal ein bisschen mehr arbeiten können, aber man hat ja eben nur 100 Karten Platz. Aber dementsprechend sind Fanatical Devotion und Martyrs Course enorm wichtig für dieses Deck. Und falls wir wollen, dass die Kreaturen da bleiben, ich habe tatsächlich im Budget Platz gefunden, um Sundial of the Infinite zu spielen. Ein seltsames Artefakt, zwei farblose und für ein farbloses und tappen können wir den Zug beenden. Wenn es unser Zug ist. Es ist etwas seltsam. Aber das bedeutet, dass jeder Effekt, der gerade auf dem Stack ist, in irgendeiner Form weg ist. Das heißt, sollte der Stack mit sie verschwinden am Ende des Zuges, auf dem Stack sein, könnt ihr Sundial of the Infinite aktivieren. Und sollte das durchgehen, ist euer Zug sofort vorbei und die Token bleiben da. Das ist vom Timing her ein bisschen seltsam, weil ihr dann keine zweite Mainphase mehr habt. Aber, mein Gott, wenn man dafür dann auf einmal eine riesige Token-Armee rumfliegen hat, nimmt man gerne mit. Wir haben übrigens noch ein Sacrifice-Outlet und hier einen ganz kleinen Shoutout an Benzel. Ich hatte es in dem Discord-Server von herumkommandiert gesehen, dass er gefragt hat, wie Myriad und die Initiative miteinander interagiert. Wenn man nämlich eine Kreatur hat, dass wenn sie ins Spielfeld kommt, man die Initiative bekommt und das verdoppelt wird durch irgendwas, dann triggert das tatsächlich auch zweimal und man kommt deutlich schneller durch diesen Dungeon, durch die Undercity ist das. Dementsprechend spielen wir unter anderem den Blood Bowl Sorcerer. Drei farblos, ein rotes, 3-3. Hat Crown of Madness als Fähigkeit, ein farblos, ein rotes. Man opfert eine Kreatur oder ein Artefakt und kann eine Kreatur golden. Ist ganz nett, aber wenn ein Spielfeld kommt, kriegen wir die Initiative. Und da machen wir auch dann den Schwenk hin zu den ETB-Kreaturen. Wir spielen neben dem Blood Bowl Sorcerer noch White Plume Adventurer und Caves of Chaos Adventurer. Das sind beides Kreaturen, die uns die Initiative geben, wenn sie ins Spielfeld kommt. Der Adventurer gibt uns noch eine Art Mini-Kartenvorteil und der White Plume Adventurer kann Kreaturen enttappen, was auch super cool ist. Aber es geht vor allen Dingen um die Initiative und dass wir damit halt schnell durch diesen Dungeon kommen, um uns schöne Vorteile rauszuballern. Ein hervorragender Vorschlag aus dem Discord war Demanding Dragon. Drei farblos, rot-rot, 5-5 fliegend, wenn er ins Spielfeld kommt, fügt er einem Spieler unserer Wahl 5 Schadenspunkte zu, außer diese Person opfert eine Kreatur. Natürlich nehmen wir niemals den Token-Spieler, sondern immer nur die Person, die irgendwie Voltron oder sowas spielt. Und dann ist das Schaden, der sehr, sehr schnell sich addiert mit der Zeit. Als nächstes hätten wir den Witty Roastmaster. Zwei farblos, rotes 3-2. Wenn eine andere Kreatur ins Spielfeld kommt unter unsere Kontrolle, fügt ihr jeden Spieler in einen Schadenspunkt zu. Ihr habt schon mitbekommen, ne? Wir machen sehr viele Kreaturen, vielleicht noch mit der Token-Strategie natürlich noch ein Stück geiler, aber das ist eben das, was wir machen wollen. Circuit Mender, drei farblos für eine Artefakt-Kreatur, Insekt 2-3. Wenn sie ins Spielfeld kommt, kriegen wir 2 Leben, nett. Wenn sie das Spielfeld verlässt, nicht stirbt, verlässt, ziehen wir eine Karte. Man könnte meinen, die Karte wäre absolut für dieses Deck gemacht worden. Ist in jedem Blink-Deck irgendwie cool, hier aber noch mal irgendwie doppelt geil, weil Boros halt doch durchaus Probleme mit Karten, mit Kartenvorteil hat. Das wird durch den Circuit Mender alleine schon sehr, sehr gut gelöst. Wir spielen dann natürlich auch noch Inspiring Overseer oder Priest of Ancient Ways, die uns Karten ziehen, wenn sie ins Spielfeld kommen. So würde ich das sagen. Und zu guter Letzt müssen wir auch noch einen Weg finden, was denn passiert, wenn der Duke nicht verfügbar ist, wenn er stirbt. Wenn wir keine Myriade haben. Dazu in der Upgrade-Sektion noch mal ein bisschen mehr. Es gibt da ein paar Sachen. Aber wir haben andere Möglichkeiten gefunden, unsere Kreaturen zu kopieren. Da wurde nämlich in letzter Zeit ordentlich nachgeliefert. Zum Beispiel eben, es ist die große Mythic aus Battle for Baldur's Gate. Ich habe extra Platz geschaffen für Legion's Loyalty. Oder Legion Loyalty. Die besagt für 8 Mana eine Verzauberung. Haben alle unsere Kreaturen Myriade. Super. Ansonsten spielen wir noch Delina Wildmage, 3 farblos rot, 3-2. Wenn sie angreift, wählen wir eine Kreatur, die wir kontrollieren und würfeln D20, 1 bis 14. Wir machen davon eine Kopie, 15 bis 20. Wir machen davon eine Kopie und würfeln nochmal. Ist sozusagen Myriade mit einem Zufallsfaktor, kann aber auch geiler werden. Hängt halt immer davon ab. Jax ist The Troublemaker, 3 farblos, ein rotes 2-3, rot und tappen, eine Karte wegschmeißen. Wir machen eine Token von einer Kreatur, die wir kontrollieren. Und die bekommt Haste. Und wenn sie stirbt, ziehen wir eine Karte. Hat also im Grunde genommen Blitz. Sie wird am Anfang des nächsten Endsteps geopfert. Und das dürfen wir nur als Hexerei aktivieren. Auch hier hilft Sundial of the Infinite fantastisch. Und da dieser, wenn sie stirbt, ziehen wir eine Karte, Text E dann auf der Karte bleibt, nehmen wir gerne so mit. Und zu guter Letzt, wir spielen nicht viele Instant und Sorceries. Aber in so einem Deck ist Rionya Fire Dancer einfach immer gut. Und mein Herz ist, also es ist bekannt, dass diese Dame mein Herz hat. Es ist, glaube ich, mein stärkstes Deck, was ich hier habe. 3 farblos, rot-rot, 3-4. Am Anfang des Combats unseres Zuges machen wir X-Kopien. X-Token-Kopien einer Kreatur, die wir kontrollieren, wobei x gleich 1 plus die Anzahl an Instant Sorceries sind, die wir gecastet haben in diesem Zug. Die werden im Endstep ins Exil geschickt, sie haben aber Haste. Das heißt, wir machen auf jeden Fall immer eine Kopie von irgendwas, was wir haben. Und das Ganze dann theoretisch, wenn alles draußen ist, ne, wird das noch absurder. Aber vielleicht habt ihr es auch schon bemerkt bei meiner Deckbeschreibung. Es ist sehr synergistisch, das gesamte Deck. Und es ist nicht hundertprozentig vom Commander irgendwie abhängig. Und das finde ich super cool. Und es greifen irgendwie alle Zahnräder ineinander. Und das hat einfach super viel Spaß gemacht, sich da zu überlegen, okay, wie gehen wir damit vor? Es gibt natürlich aber auch hier einige Karten, die man als Upgrade nehmen könnte. Zum Beispiel Blade of Selves. Es ist eine Ausrüstung, die Kreaturen Myriade gibt. Hat jetzt ein Reprint bekommen in Battle for Baldur's Gate. Deswegen ist die im Preis ein bisschen runter. Ähnlich Panharmonicon. 4 Mana, was ETB-Effekte verdoppelt. Reprint in Double Masters 2022. Geht am Preis vielleicht ein bisschen runter, war hierfür aber immer noch zu teuer. Ähnlich, wenn man mehr über diesen Token-Weg geht. Impact Tremors und Perforous God of the Forge sind Karten, die wie Witty Rosemaster Schaden schießen, wenn Kreaturen ins Spiel kommen. Fantastische Karten hierfür. Mir Battlesphere natürlich auch als großer Top-End-Finisher. Idol of Oblivion ist eine Karte, die uns Karten ziehen kann, wenn wir einen Token gemacht haben. Wir spielen den Rumor Gatherer, weil er uns immer eine Karte zieht. Idol of Oblivion ist ein 2-Mana-Artefakt. Kostet leider inzwischen auch schon irgendwie 3 Euro oder sowas. Weil wir sehr viel angreifen für bessere Protection. Dolmen Gate. Für 3 Mana, glaube ich, war das. Verhindere jeden Kampfschaden der angreifenden Kreaturen, die wir kontrollieren, zugefügt wird. Grand Crescendo gibt unseren Kreaturen allen Instructable für 2 weiße Mana und gibt uns noch relativ viele Token. Ist eine Option, ist aber nicht so wichtig. Und wenn ihr eine bessere Mana-Base baut, die jetzige ist natürlich Budget, Boros, Mana-Base ist immer ein bisschen schwierig. Goblin Chain Whirler hat einen fantastischen ETB-Effekt, wenn man den häufiger nutzen kann, sehr krass ausrastet, aber eben 3 rote Mana für einen 3-Drop ist hart. Insgesamt war das Deck jetzt auch nicht so billig, wie ich es mir erhofft hätte. Vor allen Dingen wegen 2 Karten, aber wir haben sie gerne reingeschmissen. Wir sind bei 32,20 Euro für die Karten. Mit Versand laut MKM Shopping Wizards sind wir bei knapp 43 Euro. Legion Loyalty alleine kostet halt 5,40 Euro. Sunday of the Infinite kostet knapp 4 Euro. Das sind die beiden teuren Karten. Das sind schon mal ungefähr 10 Euro. Wenn ihr die nicht spielen wollt, nimmt sie raus, dann ist das Deck um 10 Euro billiger. Fanatical Devotion kostet dann so knapp 1,60 Euro. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Ich bin gespannt, solltet ihr euch das in irgendeiner Form nachbauen, vielleicht mit einem anderen Fokus oder ähnlich. Sagt mir gerne Bescheid. Ich würde echt gerne wissen, wie gut sich das am Ende spielt. Beim Goldfischen hatte man teilweise schon sehr geile Züge, aber es hat halt eben auch gebraucht, um in Gang zu kommen, weil wir doch sehr viel Setup brauchen, bis es dann so richtig losgeht. Fürs nächste Mal habe ich mir jetzt überlegt, dass wir zwei Arten, Deckarten mal gegeneinander antreten lassen von Kreaturen, die ich eh schon länger auf meiner, will ich mal ein Budget-Deck bauen, Liste haben. Und da dieses Mal die Boros-Legende und nicht die Gruul-Legende gewonnen hat, nehmen wir jetzt mal zwei Gruul-Legenden. Und zwar einmal Grand Warlord Radar. Zwei farblos, rot, grün, 3-4, Haste, Elf Warrior. Immer wenn ein oder mehrere Kreaturen, die wir kontrollieren, angreifen, fügen wir unserem Mana-Pool eine beliebige Kombination von Rot oder Grün hinzu. Wobei die Anzahl gleich der Kreaturen ist, die angreifen. Bis zum Ende des Zuges verlieren wir dieses Mana nicht, wenn Steps und Phases zu Ende gehen. Das heißt, bis zum Ende des Zuges haben wir dieses Mana irgendwie. Ist also ein Gewight-Deck. Und das krasse Gegenteil dazu ist eben Tarngarth, First Mate. Zwei farblos, Rot-Grün, 5-5. Tarngarth, First Mate kann nicht von mehr als einer Kreatur geblockt werden. Und immer wenn ein Gegner mit einer oder mehreren Kreaturen angreifen und Tarngarth getappt ist, kriegt dieser Gegner oder diese Gegnerin die Kontrolle über Tarngarth bis zum Ende des Kampfes. Wir dürfen entscheiden, ob das passiert. Wenn das wir das passieren, dürfen wir eine Gegnerin oder einen Planeswalker in aussuchen, die dieser Gegner mit Tarngarth angreift. Ist ein bisschen seltsam. Immer wenn eine Person angreift, können wir dieser Person Tarngarth in die Hand drücken und sagen, hier, du greifst damit jetzt das und das an. Das ist dann eher eine Art Voltron-Bild, weil häufig wird er irgendwie mit Auren oder Schwertern ausgerüstet, die uns immer noch, weil wir diese Auren und Schwerter kontrollieren, irgendwelche Vorteile geben. Das sind die beiden Sachen. Wenn ihr abstimmen wollt, guckt bei Spotify rum. Häufig klappt es, manchmal nicht. Oder ihr kommt auf den Podreaders Discord-Server. Dafür habe ich ja am Anfang schon Werbung gemacht. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, habt noch einen schönen Tag.